Den Vortrag, den uns Bruder Wanse jetzt halten wird, hat das Thema, sich stets bemühen, ehrlich zu sein. Bitte, Bruder Wanse.
Was hältst du von dieser Lebenseinstellung Soloing? Noch nie was gehört? Wir sprechen noch darüber. Wenn man eine Frau als Zicke bezeichnet, was meinst du, ob sie das als ein Kompliment betrachtet? Auch darüber wollen wir nachher noch reden. Vielleicht kannst du auch mit diesen Fragen nicht allzu viel anfangen, und das ist verständlich. Wir leben ja in einer Zeit, in der durch Gesetze, Sprachwandel, Globalisierung oder Zeitgeschehen immer neue Worte oder auch Wertbegriffe geprägt werden. Und dieses pulsierende Zeit- und Weltgeschehen, das müssen wir eingestehen, hat auch eine Veränderung der Moral- und Ethikbegriffe mit sich gebracht. Von welcher Bedeutung ist eigentlich heute noch Wahrheit und Ehrlichkeit? Ist es nicht so, dass unsere Eltern oder ihr, die an Jahren fortgeschritten seid, dass in euch dieses Wort Ehrlichkeit eine ganz andere Bedeutung hat als in unseren Tagen? Ehrlichkeit, das war verbunden mit Gradlinigkeit. Und heute? Ehrlichkeit ist eigentlich dehnbar geworden, so wie man es gebraucht oder so wie man es gerade anwenden möchte. Und da sich die meisten Menschen nicht mehr der Bedeutung dieses Begriffes bewusst sein wollen, deshalb leben wir in einer Zeit beispielloser Unehrlichkeit. Jeder weiß das, es wird auch offen darüber gesprochen. Eine Berliner Tageszeitung schrieb im November 2007, wörtliches Zitat, Ladendiebe, jeden Tag klauen sie ein ganzes Haus. In Berlin werden Waren im Wert von 110 Millionen Euro pro Jahr gestohlen. Eine andere Tageszeitung schrieb zur gleichen Zeit, dass es in ganz Deutschland immerhin 4,9 Milliarden Euro pro Jahr sind, die durch Unehrlichkeit, durch Kunden verloren gehen. Unehrlichkeit tritt bekanntlich in vielen Formen und auch an vielen Orten auf diesem ganzen Erdenrund auf. Das ist die Realität. Aber die Frage ist ja, ob wir als Christen, als Anbeter Jehovas, davon überrascht sind, dass es eine solche Geisteshaltung, eine solche Handlungsweise auf diesem Erdenrund gibt. Dürften wir nicht? Jetzt haben wir die Gelegenheit, den ersten Bibeltext miteinander zu betrachten. Er ist sehr bekannt und trotzdem, wir lesen ihn gemeinsam. 2. Timotheus Kapitel 3, die Verse 1 bis 4. Denn dieser Text, er hat ja gerade für unsere Zeit eine solche Entwicklung vorhergesagt. 2. Timotheus, Kapitel 3, die Verse 1 bis 4. Unser Thema, sich stets bemühen, ehrlich zu sein. 2. Timotheus 3, die Verse 1 bis 4, beschreibt ein Problem, das sich heute deutlich zeigt. Und dann erkennen wir schon, warum wir uns immer bemühen müssen. 2. Timotheus 3, die Verse 1 bis 4. Dieses aber erkenne, dass in den letzten Tagen kritische Zeiten da sein werden, mit denen man schwer fertig wird. Denn die Menschen werden eigenliebig sein, geldliebend, anmaßend, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, nicht loyal, ohne natürliche Zuneigung, für keine Übereinkunft zugänglich, Verleumder, ohne Selbstbeherrschung, brutal, ohne Liebe zum Guten, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen vor Stolz, die Vergnügungen mehr lieben als Gott. Im ersten Vers wird gezeigt, Zeiten, mit denen man schwer fertig wird, die Menschen werden damit leichtfertig. Die wissen, was sie tun müssen und die finden ihren Weg, um sich durchzusetzen. Für uns als Diener Jehova, da ist das schon schwerer. Warum? Naja, wenn man von Unehrlichkeit umgeben ist, und so wollen wir es nachher noch besprechen, ist die Verlockung vielleicht groß, ebenso zu handeln, damit man bestehen kann in einem Wettkampf, in dem man sich befindet. Deshalb ist das schon wichtig, wachsam zu sein. Geht Mangel an Ehrlichkeit nicht damit einher, dass jemand geldliebend ist, ein Verleumder, Verräter, nicht loyal? Angesichts dieser vorherrschenden Neigung zur Unehrlichkeit müssen wir hart darum kämpfen, ehrlich zu sein. Die Gefahr besteht, dass Christen die Einstellung entwickeln, man müsste schon in Bezug auf Ehrlichkeit so einige Kompromisse machen, um überhaupt bestehen zu können. Die rechte Einstellung, die wir haben müssen, auch die finden wir ganz deutlich in der Bibel, auch hier spricht Paulus darüber, in seinem Brief an die Hebräer im Kapitel 13, im Vers 18 und 19. Einmal beschreibt er, so wie wir es hatten in 2. Timotheus 3, die Verse 1 bis 4, wieso der Zustand sein wird. Und jetzt in Hebräer 13, Vers 18 und 19, ja, der Wunsch oder der Zustand, der im Herzen eines Diener Jehovas vorhanden sein muss. Hebräer 13, Vers 18 und 19, betet weiterhin für uns, denn wir hegen das Vertrauen, ein ehrliches Gewissen zu haben, da wir uns in allen Dingen ehrlich zu benehmen wünschen. Doch ermahne ich euch noch viel mehr, dies zu tun, damit ich euch umso eher zurückgegeben werde. Und zweifellos ist das unser Wunsch eines jeden Diener Jehovas, ehrlich zu sein. Aber, naja, wir müssen auch sagen, eine sorgfältige Untersuchung ist angebracht, um festzustellen, ob wir auch wirklich ehrlich sind. Schließt Ehrlichkeit in allen Dingen nicht mehr ein, als zu stehlen oder zu lügen? Erkennen wir aus Hebräer 13, Vers 18 und 19 auch die Segnungen, die uns erwachsen, wenn wir uns bemühen, so zu handeln, dass Jehova geehrt wird? Wir werden heute Gesichtspunkte besprechen, die durchaus auf unser Leben und Verhalten zutreffen mögen. Und da ist es für uns schon angebracht, dass wir zuerst bei uns selbst anfangen, in unserem Heim und in unserer Familie. Denn mit sich selbst ehrlich zu sein bedeutet auch, dass wir anerkennen, dass wir unvollkommen sind. Du und ich natürlich auch. Dieser Gedanke wird durch Salomo in 1. Könige 8, Vers 46 erklärt, wo es heißt, dass es keinen Menschen gibt, der nicht sündigt. Und wir? Ja, wir sind 3000 Jahre weiter von dieser Vollkommenheit entfernt als Salomo. Aber er wusste, dass niemand ohne Sünde ist. Da wir also unvollkommen sind, ja, da machen wir halt Fehler, treffen falsche Entscheidungen und sündigen. Aber wenn das der Fall ist, werde ich es dann auch ehrlich zugeben? Vielleicht kennen wir jemanden, der bereitwillig zugibt, dass alle Menschen unvollkommen sind, auch er selbst. Aber wenn es um einen speziellen Fall dann geht, der ihn betrifft, dann mag er nicht mehr eingestehen, dass die Schuld bei ihm liegt. Geschickt geht er dann vor, um sich zu rechtfertigen oder anderen die Schuld zuzuweisen. Du hast zuerst angefangen, du musst mir das gerade sagen, fass dir mal an deine eigene Nase. Das musst du mir erst beweisen. Also man baut so eine Wand auf, damit man sagt, du nicht. Aber damit sieht man nicht ein, dass man im Unrecht ist. Dadurch kann man sich nicht korrigieren. Dadurch würde man auf einen Weg beharren, ohne zu erkennen, was wirklich weise ist. Vielleicht liegt es nicht nur an dem, der den Rat empfängt, vielleicht liegt es auch am Ratgeber. Persönlich denke ich immer daran, wenn man jemand gerne Rat geben möchte, weil man meint, er hat verkehrt gehandelt. Ich find's passend, wenn jemand zu mir kommt und sagt, du, ich wollte dich mal ansprechen, sagt mir, worum es geht und dann geht. Wisst ihr, wenn jemand denn daneben stehen bleibt und jetzt wartet, dass die Einsicht vom anderen kommt, dass er sagt, ja, du hast ja recht. Also wenn es ein wirklicher Fehler war, dann muss man ja in der Regel erst überlegen, damit man sich der Situation bewusst wird. Und deshalb, wenn man mal einen Rat gibt, wenn man jemand korrigieren möchte, ist gut, wenn wir ihm das sagen und dann uns vielleicht zurückziehen, damit er Gelegenheit hat, über den Rat nachzudenken und nicht über den Ratgeber. Und dadurch können wir die guten Dinge fördern. Zögern wir, der Frau, dem Mann, den Kindern oder Eltern gegenüber zuzugeben, dass wir im Unrecht waren? Wer von Herzen einfach zugibt, dass er im Unrecht war, der fördert das friedliche Verhalten miteinander. Erkennst du oder erkenne ich, was man in Bezug auf dieses ehrliche Benehmen bei sich selbst noch verändern kann? Das ist wichtig, denn eigentlich berührt es unser Verhältnis immer zu Jehova Gott. So ist Ehrlichkeit auch im Familienkreis nicht nur notwendig, sondern eigentlich unerlässlich. Unsere Familienangehörigen, sie stehen uns am nächsten. Daher müssen wir ihnen gegenüber natürlich ehrlich sein. Wie würde Gott, der vom Himmel herabschaut, dessen Augen doch überall sind, darüber denken, wenn wir am Arbeitsplatz ehrlich sind, aber nicht gegenüber unserem Ehegefährten? Sicherlich wären wir nicht würdig, sein Jehovas Wohlwollen zu erlangen. Das Erfordernis, ehrlich zu sein, rechtfertigt es natürlich nicht, grob oder taktlos jetzt zu sein, obgleich wir aus diesen Gründen die Wahrheit auch nicht verdrehen oder ihr auszuweichen suchen sollten. Viele Probleme entstehen unter Ehegefährten, wenn der Mann oder die Frau ihre Fehler nicht ehrlich zugeben. Wenn wir verheiratet sind, dann fragen wir uns da einfach mal so ganz persönlich, wie ist das denn in unserem Fall? Haben wir in der Ehe so einen offenen, ehrlichen, liebevollen Gedankenaustausch? Sprechen wir da über unsere Gefühle? Sind wir dabei ehrlich? Wenn das wirklich der Fall ist, dann wird es auch viel eher gelingen, persönliche Fehler oder auch Fehlentscheidungen einzugestehen. Betrachten wir den anderen Zustand. Es fehlt an Liebe, es fehlt an Gedankenaustausch. Da wir doch alle unvollkommen sind, haben wir gesagt, machen wir Fehler. Wenn dann jemand unehrlich ist und das wirkliche Verhalten später mal ans Licht kommt, dann wächst das Misstrauen. Wer weiß, ob ich alles weiß? Wer weiß, ob da nicht früher schon mal etwas war? Und das Vertrauen zueinander, das ist eigentlich eine wichtige Basis für eine erfolgreiche Ehe. Und deshalb ist es schon wichtig, dass wir daran arbeiten, ehrlich zueinander zu stehen, über alles zu reden, über alles zu sprechen, heißt dann auch den anderen mit der Zeit sehr gut verstehen zu lernen. Sollte also einer einen Fehler machen, ein ehrliches Eingeständnis wird sehr wahrscheinlich dem anderen helfen, darüber hinwegzusehen, und mitunter kann man auch noch gemeinsame Anstrengungen machen, die Dinge wieder in rechte Bahnen zu lenken. Wir sollten dabei allerdings auch beachten, dass ein unehrliches Beispiel der Eltern selbst in kleinen Dingen das Vertrauen bei Kindern untergrabt. Und mitunter erwarten Eltern auch noch von ihren Kindern bei gewissen Täuschungen dann auch mitzumachen. Die Folge? Naja, die Kinder verändern ja denn auch in sich diese Wertmaßstäbe in Bezug auf Ehrlichkeit. Ihr Gewissen wird dann abstumpfen. Und bei nächster Gelegenheit, wenn sie denn die Eltern anschwindeln, stehen die Eltern ratlos da und fragen dann, wo hast du das bloß her? Aber das eigene Beispiel zählt bei Kindern wirklich sehr viel. Und darum ist das gut, wenn Eltern mal einen Fehler gemacht haben, über ein Ziel hinausgeschossen sind, weil sie sich vielleicht geärgert haben über Unpünktlichkeit oder über andere Dinge. Ist man zu weit gegangen mit seinen Worten? Man sollte sich entschuldigen. Ein gutes Beispiel für Kinder, ebenso dann zu handeln. Wenn wir mit uns selbst und gegenüber unserer Familie ehrlich sein wollen, dann haben wir auch ganz bestimmte Hilfsmittel. Alles, was wir als Christen lernen, das sollte uns helfen. Denn Jehova Gott, sein Wort und seine Organisation sind in jeglicher Hinsicht für uns ein Beispiel. Sie ermuntern uns, ehrlich zu sein. Wir können von ihnen lernen. Die Bande der Liebe und des Respekts helfen uns, unserer Familie gegenüber beständig, aufrichtig und ehrlich zu sein. Doch wie sieht es mit der Ehrlichkeit im Umgang mit anderen aus? Natürlich, auch in Angelegenheiten außerhalb der christlichen Gemeinschaft ruht auf uns die Verpflichtung des Ehrlichseins. Wir haben doch keine zwei Persönlichkeiten. Im Gegensatz zur Welt, wo man nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist, da sollten Christen in Angelegenheiten, die ihre Beschäftigung angehen, ehrlich sein. Paulus, der schreibt in diesem Sinne dem Titus ein paar sehr passende Gedanken in Titus Kapitel 2 im Vers 9 und im Vers 10. Unser erster Aspekt war die Ehrlichkeit jetzt auch hier innerhalb der Familie. Jetzt im Berufsleben, Titus Kapitel 2, im Vers 9 und 10. Mögen Sklaven ihren Besitzern in allen Dingen untertan sein und ihnen wohlgefallen, indem sie nicht widersprechen, nicht Diebstahl begehen, sondern volle gute Treue an den Tag legen, sodass sie die Lehre unseres Retters Gottes in allen Dingen schmücken. Ja, richtig. Hier wird über Sklaven gesprochen. Naja, so richtig Sklaven sind wir glücklicherweise heute nicht mehr. Aber wenn ein Sklave damals gehorchen musste, ja, wir sind einen Arbeitsvertrag eingegangen. Und solange wie nicht unbiblische Dinge von uns verlangt werden, der bezahlt uns dafür. Und wenn wir vorher eine sehr gute, saubere Arbeit gehabt haben und jetzt werden wir abgeordnet, sag ich mal, den Hof zu fegen, auch das tun wir in aller Ehrlichkeit, selbst wenn das vielleicht nicht dieser Qualifikation entspricht. Und wenn wir daran denken, diese Ehrlichkeit nicht Diebstahl begehen, so muss man sagen, Möglichkeiten hat eigentlich heute in irgendeiner Art und Weise jeder. Und wenn man vielleicht so die Arbeitskollegen betrachtet, in ihrer Einstellung zur Arbeit, da muss man halt auch aufpassen, dass man nicht ihre Einstellung einfach übernimmt und vielleicht auch so geduldig bei der Arbeit ist, sondern wirklich das, was uns gut steht, mit Eifer die Dinge tun, zu die wir uns eigentlich verpflichtet haben. Wir verstehen sehr deutlich, dass ehrliche Menschen sich auch nicht im Nachteil befinden, denn Jehova sorgt für die, die ehrlich sind und diesem Weg der Wahrheit beständig folgen. Wir behalten im Sinn, dass wir auch ehrlich bleiben müssen, wenn es im Notfall um eine soziale Unterstützung geht. Tritt eine soziale Härte ein, dann haben wir in unserem Land schon das Recht, entsprechende Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Und man muss sagen, wir sind auch immer gern bereit, den anderen zu helfen, Formulare auszufüllen oder Ähnliches. Aber wir denken natürlich dran, wir greifen nur auf das zurück oder nehmen auch nur das an, was uns zusteht. Unrechte Pfade würden wir in dieser Richtung nicht darauf wandeln wollen. Wir suchen nicht nach Lücken oder Gestaltungsmöglichkeiten, um solche Vorteile zu erlangen. Wir schädigen sonst unser Verhältnis zu Jehova, weil wir ja Habgier dabei erkennen lassen und nicht auf den guten Ruf als wahre Christen besorgt sind. Denn auch das, wenn wir im Wachturmstudium neulich gehört haben, wie ein Polizist so sagte, also das muss ein Zeuge Jehovas finden, dann kriegen sie es zurück, dann ist doch eine Verpflichtung, die auf unseren Schultern ruht. Und schön, dass die Erfahrung war, dass es auch ein Zeuge Jehovas gefunden hat. Und sicherlich denkt man immer dran, hat man 10 Cent gefunden oder 1 Euro, kommt man freudestrahlend und sagt, ich habe was gefunden. Wie ist das bei 50 Euro oder 100 Euro? Ist man auch noch so freudestrahlend oder guckt man mal rechts nach links und sagt, ich werde es schon irgendwann abgeben? Wenn wir Diener Jehovas sind, Jehova, seine Augen sind überall und er wird uns sicherlich belohnen, wenn wir ihn als den wahrhaftigen Gott verherrlichen. Ein weiterer Text, den wir betrachten müssten, wäre Römer Kapitel 13. Hieraus erkennen wir, dass es ebenfalls wichtig ist, im Umgang mit obrigkeitlichen Gewalten ehrlich zu sein. Römer Kapitel 13, beginnend mit dem Vers 1, schreibt Paulus: Jede Seele sei den obrigkeitlichen Gewalten untertan, denn es gibt keine Gewalt außer durch Gott. Die bestehenden Gewalten stehen in ihren relativen Stellungen als von Gott angeordnet. Wer sich daher der Gewalt widersetzt, hat sich der Anordnung Gottes entgegengestellt. Die, die sich ihr entgegengestellt haben, werden für sich ein Gericht empfangen. Und die Verse 5 bis 7. Daher besteht zwingender Grund, dass ihr untertan seid, nicht nur jenes Zorns wegen, sondern auch eures Gewissens wegen. Denn darum zahlt ihr auch Steuern. Denn sie sind Gottes öffentliche Diener, die für eben diesen Zweck beständig dienen. Erstattet allen, was ihnen gebührt, dem, der die Steuer verlangt, die Steuer, dem, der den Tribut verlangt, den Tribut, dem, der Furcht verlangt, die Furcht, dem, der Ehre verlangt, die Ehre. Und wir kommen schon oftmals in unserem Leben mit Amtspersonen in Berührung. Sind wir ihnen wirklich gegenüber ehrlich? Viele rechtfertigen ja ein fragwürdiges Verhalten in Verbindung mit Steuern, Zollabgaben und Sozialleistungen. Das ist für einen Christen, der sich keine Bestrafung zuziehen möchte, eine ernste Angelegenheit. Die Menschen merken schon, dass Politiker und Wirtschaftsmanager mitunter sehr selbstsüchtig sind, unehrlich oder auch korrupt. Und dann fragen sie sich, weshalb sollten sie eigentlich ehrlich sein? Christen mögen in Verbindung mit Steuern auf ihre Ehrlichkeit geprüft werden. Und Paulus, er zeigt dir in diesem Text aus Römer 13, Vers 6 und 7, dass es richtig ist, allen zu erstatten, was ihnen gebührt. Na ja, nun hat der Staat daraus schon ein Selbstbedienungsgeschäft gemacht, kann man ja auch so sagen, nicht wahr? Er nimmt das, was er braucht und am liebsten immer noch ein bisschen mehr. Aber das zu beurteilen, das ist nun mal nicht in unserer Hand. Das, was er fordert, zu dem ermuntert uns oder fordert uns Jehova auch, dass wir entsprechende auch leisten. Ein Christ würde somit keine steuerlichen Vergünstigungen oder Vorteile in Anspruch nehmen, auf die er kein Anrecht hat. Können wir wieder so ein bisschen zurückblicken. Die Menschen, die waren schon beunruhigt, als es zu dieser sogenannten Liechtenstein-Affäre kam. Da hat man geguckt auf die großen Menschen und was sie so beiseite geschafft haben. Und ich bin überzeugt, keiner von uns hat so ein Konto in Liechtenstein. Aber eins ist wahr. Das ist nur ein ganz kleiner Prozentsatz dessen, was dem Staat jährlich verloren geht. Das, was verloren geht, das macht der normale Bürger eigentlich. Dann nimmt er Dienstleistungen in Anspruch, wo man halt auf eine Rechnung verzichtet. Naja, du sparst und der andere spart auch, aber haben wir dann nicht selbst zu etwas beigetragen, was wir nicht gut heißen? Wenn der das nicht versteuert, ist das seine Angelegenheit. Aber selbst müsste man schon sagen, ich brauche meinen Beleg. Du machst dich strafbar, wenn du eine Handwerksleistung beanspruchst und dir keine Rechnung geben lässt. Steht auf jeder Rechnung unten, müsste es drunter stehen. Ob es jeder macht, weiß ich nicht. Aber müsste drunter stehen, dass du verpflichtet bist, diese Rechnung auch noch eine gewisse Zeit aufzubewahren, um nachzuweisen, dass du solche Leistungen in Anspruch genommen hast. Man könnte halt auch diesen Weg gehen, der es uns leichter macht, das Leben zu bewältigen. Aber es wäre nicht der Weg der Ehrlichkeit. Es ist nicht leicht, diese Korrektheit zu bewahren, aber das ist ja unser Thema, sich stets bemühen, ehrlich zu sein. Und den können wir sicherlich auch dazu lernen. Dass wir uns mitunter auch von solchen negativen Gesinnungen beeinflussen lassen, naja, das müssen wir ehrlich eingestehen, wenn der Königreichsdienst mal allerdings vor einigen Jahren geschrieben hat. Jedes Jahr erhalten wir freundliche Hinweise über das richtige Verhalten auf dem Kongress. Bezirkskongress geht's hier. Warum? Weil wir uns nicht von der Einstellung, der Kleidermode und dem Verhalten der Welt beeinflussen lassen wollen, die auf ein immer tieferes Niveau sinkt. Wir wollen nicht, dass unser guter Ruf leidet. Denken wir stets an die Ermahnungen des Wortes Jehovas und an einem anderen. Als Christen müssen wir uns zu jeder Zeit ehrlich benehmen. Wir sollten von Hotels weder Wäsche noch andere Souvenirs mitnehmen, denn das ist Diebstahl. Wir sollten auch bei der Reservierung oder bei der Ankunft keine unwahren Angaben darüber machen, mit wie vielen Personen wir ein Zimmer belegen. Wichtiger Rat. Warum? Naja, in dem Überlebenskampf, in dem man sich mitunter auch materiell befindet oder meint, man befindet sich da drin, könnte man zu solchen unehrlichen Praktiken schon geneigt sein. Aber wir haben etwas zu verlieren, einen guten Ruf. Wie sehr freuen wir uns zu lesen, wenn in Zeitungen all das Schöne steht, wie Jehovas Zeugen sich benehmen und wie toll das ist. Aber dazu beizutragen, ist eine große Verantwortung. Jeder Baustein ist dazu wichtig. Und wenn du meinst, du brauchst so ein Souvenir, nur frag doch in der Hotelleitung nach. Also ich habe schon mal Dinge geschenkt bekommen, obwohl ich sie kaufen wollte. Ein bisschen her, aber so war das schon. Und andererseits, wenn du meinst, du musst es haben, dann musst du es dir kaufen. Alles andere wäre ein sehr schlechtes Zeugnis für Jehova. Und auch die, die das sehen würden, würden sicherlich sehr schlecht darüber denken. Wir haben also einen guten Beweggrund in unserem Herzen und deshalb bemühen wir uns wirklich, den rechten, den ehrlichen Lauf beständig einzuschlagen. Denken wir voller Wertschätzung über Ehrlichkeit nach, die von Mitchristen gezeigt wird. Besonders dann, wenn jemandes Ehrlichkeit anders zum Ausdruck kommt, als es bei dir, also auch bei mir, von, sagen wir, Natur aus der Fall gewesen wäre. Das wird eine große Hilfe sein, dass wir in uns Herz und Gewissen gut schulen. Denn Das bleibt ja noch. Was wird die Zukunft noch an Prüfungen mit sich bringen? Die Prüfungen, die auf jeden Einzelnen von uns zukommen können, werden wahrscheinlich persönlicher oder außergewöhnlicher Art sein. Angelegenheiten können dann auf uns zukommen, wo wir keinen anderen fragen können, weil wir vielleicht auf uns alleine gestellt sind. Wie werden wir dann entscheiden? Wenn wir heute schon voller Wertschätzung immer wieder nachdenken und die richtigen Entscheidungen treffen, dann ist das uns angeboren. Und dann werden wir auch unter Schwierigkeiten, unter Gebet, rechte Entscheidungen treffen zu unserem Gunsten und zur Verherrlichung Jehovas. Weil wir von Herzen kommende Ehrlichkeit bekunden, werden wir ganz sicherlich auch weiterhin den rechten Weg einschlagen. Und deshalb ist das gut, uns beständig zu bemühen, ehrlich zu sein. Kommen wir noch einmal auf die anfangs erwähnten Fragen zu sprechen. So diese Lebenseinstellung Soloing. Also, ich habe es ja auch nicht gewusst, aber was ist das? Eine Lebensphilosophie für mehr Durchsetzungskraft und Power. Was steckt dahinter? Spannende Fakten. Die Macht des Glaubens an sich selbst. Das Zauberwort steht für Selbstständigkeit, Kreativität und Unabhängigkeit und soll Mut machen für ein Leben ohne Rückendeckung. Was machen Soloisten anders? Sie planen Ereignisse, bei denen sie sich als der Star in ihrem eigenen Leben fühlen können. Und da sag ich mal so, na ja, mal was Schönes zu vollbringen ist ja ganz toll. Und ganz toll ist das, wenn wir ein Heimbibelstudium einrichten können, nicht wahr? Das mit Jehovas Hilfe. Aber alles andere. Also ich bin nicht derjenige, der ein Leben ohne Rückhalt haben möchte. Ein Leben, wo ich weiß, dass Jehova mich führt, lenkt und leitet. Diese persönlichen Lebenssituationen, das kann ich jetzt wirklich sagen. Es ist gut, Jehova im Rücken zu haben. Es ist gut, Jehova zur Rechten und zur Linken zu haben. Und wir haben festgestellt, meine Frau und ich, was diese Worte, dass man Schätze im Himmel aufhäufen kann, was das für einen bedeutet. Man kann in schlechter Zeit für ein Konto sparen und du kannst einzahlen. Und in schlechter Zeit hebst du ab. Und dann, wenn es eine Weile andauert, ist das Konto leer. Wir persönlich haben nicht gespürt, dass an irgendeinem Tag weniger auf unserem himmlischen Konto wäre, obwohl Jehova uns wirklich zur Rechten und zur Linken steht, um uns Kraft gibt, bestimmte Dinge im Leben sehr gut zu meistern. Und deshalb, so ein Leben ohne Rückhalt wäre nichts für mich, wäre nichts für meine Frau. Freuen wir uns, dass wir Jehova zur Seite haben. Ja, und wie ist das mit den Zicken? Ach, das neue Image, selbstbewusst, souverän und sexy. Zicken sind in. Zicken, eigentlich ein Sammelbegriff für unausstehliche Frauen, erhalten ein neues Image. Die modernen Zicken sind cool, souverän, sexy und eigenwillig. Sie wissen genau, was sie wollen und wie sie es kriegen. Zicke sei daher das höchste Prädikat, das die Frauenwelt momentan zu vergeben habe. So eine Frauenzeitschrift. Also ich hüte mich, zu meiner oder zu einer anderen Frau Zicke zu sagen. Das bekommt einen überhaupt nicht. Aber schaut, warum habe ich das als Einleitung gewählt? Das ist der Geist der Welt. Das ist etwas, ja, selbstständig zu sein, sich selbst immer noch zu verwirklichen, einmal der Star sein. Und man sieht das an Fernsehsendungen, wo das hinführt. Jeder möchte mal hier oder da der Star sein und lässt sich runterputzen von irgendwelchen Leuten aufs Übelste. Ja, der Star in Jehovas Augen zu sein, na ja, darum wollen wir uns immer wieder bemühen. Und deshalb müssen wir einige Dinge nicht nur links liegen lassen, sondern darum kämpfen, dass so eine Geisteshaltung in uns überhaupt nicht Fuß fassen kann, sondern dass wir uns freuen am Wege Jehovas. Und Jehova lehrt uns in vorzüglicher Weise, das zu tun im Leben, was mit Segnungen verbunden ist. Und wir werden diese verheißenen Segnungen wirklich erlangen, wenn wir auf Jehova vertrauen und uns jeden Tag aufs Neue bemühen, ehrlich zu sein. Dankeschön.
Ja, Bruder Banzer, wir möchten dir recht herzlich Dank sagen für deine Ausführungen, die uns geholfen haben, an unserer christlichen Persönlichkeit zu arbeiten und auch an Allgemeinwissen etwas zuzunehmen. Wir wünschen dir einen guten Heimweg oder vielleicht bleibst du noch hier in eine dann wünschen wir einen guten Heimweg und würden uns freuen, wenn du uns bald wieder einen interessanten Vortrag hältst. Wir haben in der nächsten Woche wieder einen Vortrag, der das Thema dieses Vortrages lautet: Diente als Sklaven für den Herrn der Ernte. Und der Vortragsredner ist Bruder Schudelski, der früher mal in unserer Versammlung gedient hat. Und wir freuen uns auch auf diesen Vortrag. Und wenn wir jetzt übergehen zu unserem Wachtumsstudium, dann wird Bruder Witt uns weiterhin führen in der Ansage. Ach, Bruder Gieske, ja, auch gut.